Wenn das Unrecht scheinbar siegt und die Feinde Gottes immer mächtiger werden, drängt sich die Frage auf, ob Gott tatsächlich alles in der Hand hat. Die Bilder der Offenbarung, das gläserne Meer, der Antichrist, die Märtyrer, die sieben Schalen, wirken zunächst fremd und erschreckend, doch gerade darin entfaltet sich eine tiefe Linie. Gott vollendet seine Geschichte mit den Menschen. Er vergisst kein Leid seiner Heiligen und er führt Gericht und Barmherzigkeit zu einem erstaunlichen Ziel. Die späten Überwinder, Sieg mitten in der großen Trübsal. Die späten Überwinder sind Menschen, an denen sich die verborgene Logik des Reiches Gottes zeigt. In den Augen der Welt sind sie die Letzten, geschmäht, verfolgt, von den Mächten der großen Trübsal zu Tode gehetzt. Die Offenbarung beschreibt sie als solche, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Äußerlich haben sie alles verloren, sogar ihr Leben. Aber gerade in dieser äußersten Schwachheit liegt ihr Sieg. Denn sie leisten dem Tier nicht mit irdischer Kraft Widerstand, sondern indem sie an Christus festhalten, wenn alle sichtbaren Sicherheiten ihnen genommen werden. So zeigt sich an ihnen, dass Überwindung nicht zuerst im Durchsetzen, sondern im Bleiben bei Jesus besteht. An dieser Stelle jedoch wird eine weitere Szene im Himmel offenbart. Nun müssen wir die verschiedenen Aspekte dieser Szene betrachten. Ihr Standort nach der Trübsal macht dies deutlich. Johannes sieht sie an dem gläsernen Meer stehen, das mit Feuer gemischt ist. Dieses gläserne Meer ist mehr als ein eindrucksvolles Bild. Es steht für ein Gericht, das bereits vollzogen und nun zum klaren, festgewordenen Boden geworden ist. Von 1. Mose 7 und 1. Mose 9 an zieht sich eine Linie durch die Schrift, Wasser als Gericht in der Flut, dann die Verheißung Gottes, nie wieder werden die Wasser zu einer Flut werden, um alles Fleisch zu vernichten. Später tritt das Feuer als Gerichtsmittel hervor, bei Sodom und Gomorra, im Feuer vom Herrn, das auf aufständische Lagerteile fällt, bis hin zum Feuersee in der Offenbarung. Wasser und Feuer sind die beiden großen Elemente des göttlichen Gerichts, im gläsernen Meer, das mit Feuer vermischt ist, sind sie wie zusammengezogen und abgeschlossen. Dass die späten Überwinder auf diesem Meer stehen, ist darum eine theologische Aussage, sie befinden sich dort, wo das Gericht Gottes gesammelt ist, ohne selbst davon getroffen zu werden. Alles, was Gottes Heiligkeit gegenüber der Sünde forderte, ist unter ihnen vollzogen, aber nicht an ihnen. Sie stehen auf der Seite dessen, der für sie hindurchgegangen ist. So wie Israel am anderen Ufer des Roten Meeres stand und zusah, wie die Fluten den Feind verschlangen, während es selbst trocken hindurchgezogen war, so stehen diese Märtyrer auf der Seite des vollendeten Sieges Christi. Sie sind nicht den Fluten des Zorns entkommen, indem sie ihnen entwischt wären, sie sind mit dem Lamm hindurchgegangen. Ihr Platz auf dem gläsernen Meer sagt, das Gericht, das euch hätte treffen müssen, ist bereits getragen. Darum singen sie das Lied Moses und das Lied des Lammes. Das Lied Moses in 2. Mose 15 preist Gott, der den Pharao gerichtet und sein Volk durch das Meer hindurchgeführt hat, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter warf er ins Meer. Das Lied des Lammes preist den, der als geschlachtetes Lamm die Macht des Feindes gebrochen hat, nicht durch militärische Stärke, sondern durch seine Opferliebe. Wenn die späten Überwinder beide Lieder singen, dann bekennen sie, das Gericht über den Feind und unsere eigene Erlösung gehören untrennbar zusammen. Gott hat den Widersacher nicht einfach vernichtet, er hat sein Volk durch Blut und Wasser, durch Tod und Auferstehung hindurch zu sich gezogen. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Und ich sah wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemischt, und die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen, und sie hatten Hafen Gottes. Wer die späten Überwinder betrachtet, gewinnt einen anderen Blick auf eigene Bedrängnis. Nicht das Ausmaß der äußeren Not entscheidet über Sieg oder Niederlage, sondern die Frage, ob der Glaube an Christus bewahrt wird. Ihr stehen auf dem gläsernen Meer macht Mut, die Gegenwart Gottes gerade in den Zeiten zu suchen, in denen vieles wie Gericht aussieht. Dann beginnen Leid, Verzicht und Treue nicht nur wie dunkle Kapitel, sondern wie Durchgänge auszusehen, durch die Gott uns auf festen Boden führt, auf die Seite seines vollendeten Werkes. In dieser Gewissheit wächst eine leise, aber tragende Hoffnung, was uns heute an Grenzen führt, kann einmal zum Klang eines Liedes werden, das Gottes Gericht und seine Erlösung zugleich preist. Gottes Werke und seine Wege, Gericht aus heiligem Herzen. Im Lob der späten Überwinder wird ein feiner Unterschied hörbar, der für das Verständnis von Gottes Handeln entscheidend ist. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Nationen. Werke und Wege sind nicht dasselbe. Gottes Werke sind das, was man sieht, Gerichte, Rettungen, überraschende Eingriffe, manchmal auch sein scheinbares Schweigen, wenn nichts passiert. Seine Wege sind die inneren Linien, nach denen er handelt, seine Grundsätze, seine Treue zu sich selbst, die Art, wie er seine Verheißungen auf eine Weise erfüllt, die seiner Heiligkeit und Weisheit entspricht. Zweitens bedeutet dies, dass die späten Überwinder in die Himmel entrückt worden sind. In 4 Stunden und 6 Minuten stand noch niemand auf dem gläsernen Meer, aber die späten Überwinder werden dort stehen, nachdem sie in die Himmel entrückt worden sind. Psalm 103 legt diese Unterscheidung frei, er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel seine Taten. Israel sah das Rote Meer geteilt, das Manna fallen, Wasser aus dem Felsen strömen, mächtige Werke, die Ehrfurcht einflößten und doch schnell wieder vergessen waren. Mose hingegen dürfte etwas von Gottes Wegen erkennen, warum Gott zögert, warum er prüft, warum er einen langen Umweg durch die Wüste wählt, obwohl der direkte Weg kürzer wäre. Wer nur Gottes Werke sieht, erlebt Höhen und Tiefen der Gefühle, abhängig von sichtbaren Erhörungen. Wer Gottes Wege kennenlernt, findet Halt auch in Phasen, in denen die Werke scheinbar ausbleiben, weil er weiß, Gottes Herz bleibt dasselbe und seine Grundsätze verändern sich nicht. Für die späten Überwinder ist diese Unterscheidung existenziell. In der großen Trübsal sehen sie zunächst vor allem die Werke der Finsternis, den Antichristen, der anbetungswürdige Verehrung verlangt, Verfolgung, Ungerechtigkeit, den scheinbaren Triumph des Bösen. Von Gottes Seite sind seine Werke in dieser Zeit vor allem Gerichte, die noch nicht vollendet sind. Und doch preisen sie Gott schon jetzt als den, dessen Wege gerecht und wahrhaftig sind. Sie erkennen, Gott hat sich selbst verpflichtet, das Böse zu richten und sein Volk zu rechtfertigen. Auch wenn sein Gericht in Etappen kommt und nicht sofort jede Ungerechtigkeit stoppt, wird er am Ende zu seiner Zusage stehen. Seine Wege durch die Geschichte sind von seinem Bund her bestimmt, nicht von den Wendungen der Machtverhältnisse. Gerade im Blick auf die 7 Schalen ist dies wichtig. Die Gerichte, die über die Erde kommen, sind nicht Ausdruck einer unberechenbaren Laune Gottes, sondern entspringen seinem heiligen Wesen. Heilig beschreibt, wer Gott in sich selbst ist, abgesondert von allem Bösen, in sich rein, ohne Schatten. Gerecht beschreibt, wie er gemäß diesem Wesen handelt, nicht willkürlich, sondern nach klaren, treuen Grundsätzen. Wenn die späten Überwinder Gott in dieser Weise ansprechen, dann bekennen sie, hinter dem, was uns überwältigend, hart oder unverständlich erscheint, steht kein doppeltes Gesicht, sondern ein Herz, das in seiner Heiligkeit zuverlässig bleibt. Selbst da, wo sein Zorn aufbricht, bleibt er derselbe, der seine Verheißung hält. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Nationen. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen nicht verherrlichen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel seine Taten. Der Blick auf Gottes Werke ist wichtig, aber er reicht nicht aus, um in langen, dunklen Phasen zu bestehen. Die späten Überwinder zeigen, dass ein tiefer Friede entsteht, wenn Gottes Wege vertraut werden, seine Art, treu zu bleiben, auch wenn er noch nicht eingreift. Wo das Herz sich an seine Heiligkeit und Gerechtigkeit hält, muss es nicht jede Situation sofort verstehen. Es darf wissen, Gott hat sich selbst verpflichtet, sein Wort zu erfüllen und das Böse nicht ungestraft zu lassen. Diese Gewissheit nimmt der Gegenwart nicht jede Spannung, aber sie schenkt eine stille Stärke, die durchträgt und aus der heraus Lob möglich wird, mitten in einer Welt, in der vieles noch unvollendet ist. Die 7 Schalen, begrenzter Zorn und ewige Herrlichkeit. Bevor die 7 Schalen ausgegossen werden, öffnet sich noch einmal der Blick in den Himmel. Und nach diesem sah ich, das Tempelhaus des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Zuvor dominierte in der Offenbarung der Anblick des Throns mit dem Regenbogen als Zeichen, dass Gottes Gericht im Bund verankert ist. Nun rückt der Tempel in den Mittelpunkt, das Zelt des Zeugnisses mit der Lade als innerem Kern. Damit verschiebt sich die Perspektive, nicht nur Gericht steht vor Augen, sondern Gottes Wunsch, inmitten seines Volkes zu wohnen und sich durch ein gebautes Haus auszudrücken. Der Tempel ist nicht zuerst der Ort, von dem aus Gericht ausgeht, sondern die Stätte der Gegenwart Gottes, in der sein Name bezeugt und sein Wesen wiedergespiegelt wird. Gericht über die Erde, doch der Tempel mit der Lade ist in erster Linie für Gottes Bau da, damit er sich selbst ausdrücken kann. Mit anderen Worten, der Tempel und die Lade sind für Gottes Zeugnis. Gottes Zeugnis ist Gottes Ausdruck seiner selbst durch seinen Bau. Aus diesem Tempel treten die sieben Engel hervor, die mit den sieben Plagen bekleidet sind. Auffällig ist ihre Kleidung, sie tragen reines, glänzendes Leinen und goldene Gürtel. Sie erscheinen nicht als Krieger, sondern in priesterlicher Gestalt. So wird deutlich, dass die Gerichte, die sie auf die Erde bringen, eine priesterliche Qualität haben, sie dienen der Reinigung, nicht bloß der Vernichtung. Die sieben Schalen sind goldene Schalen. Gold steht in der Schrift für die göttliche Natur, für Herrlichkeit und Reinheit. Zugleich ist eine Schale etwas Begrenztes. Der Zorn Gottes wird nicht wie ein grenzenloser Ozean ausgeschüttet, sondern in abgemessenen, vollständigen, aber begrenzten Plagen. Gottes letzter Zorn ist groß, aber er ist nicht maßlos. Die Szene kulminiert darin, dass der Tempel mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht erfüllt wurde, und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Hier greifen Bilder aus dem Alten Testament, als die Stiftshütte eingeweiht wurde, erfüllte die Herrlichkeit des Herrn das Zelt, so dass Mose nicht hinein konnte, als Salomo den Tempel einweihte, geschah Ähnliches. Jetzt aber ist der Anlass nicht eine Einweihung, sondern der letzte Vollzug des göttlichen Gerichts. Der Rauch der Herrlichkeit bedeutet, Gott selbst übernimmt die Szene. Es gibt keinen Raum mehr für Fürbitte, keinen Aufschub, keine Verzögerung. Was bislang durch Gebet hinausgezögert werden konnte, kommt nun unwiderruflich zur Ausführung. Damit wird klar, Gottes Gericht ist zwar furchtbar, aber es zielt auf etwas Größeres als bloße Strafe. Der Tempel, das Zelt des Zeugnisses, steht für Gottes Bau, für eine Wirklichkeit, in der er Wohnung nimmt und sich ausdrückt. Der Thron betont seine Souveränität und sein Recht zu richten, der Tempel betont seine Nähe und sein Verlangen, sich mitzuteilen. Wenn aus dem Tempel die Schalen ausgehen, dann stehen Thron und Haus nicht gegeneinander, sondern wirken zusammen. Das Gericht räumt weg, was Gottes Wohnung verunreinigt, damit sein Zeugnis klar und ungetrübt erscheinen kann. So münden die sieben Schalen nicht in eine verbrannte Ruine, sondern in die Offenbarung der Braut, der Frau des Lammes und des neuen Jerusalem, das die Hütte Gottes bei den Menschen ist. Und nach diesem sah ich, das Tempelhaus des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet, und die sieben Engel, die die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempelhaus heraus, gekleidet in reines, glänzendes Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eins der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll des Grimmes Gottes, der da lebt in alle Ewigkeit. Und der Tempel wurde mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht erfüllt, und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Die sieben Schalen wirken zunächst fern und schwer, doch ihr innerer Gehalt berührt den Alltag des Glaubens. Wo Gottes Handeln begrenzend, reinigend oder entlarvend erlebt wird, liegt darin ein Echo dieser letzten Gerichte. Gott gibt sein Zeugnis nicht preis, sondern bereitet eine Wohnung für sich. Das macht Mut, auch schmerzhafte Klärungsprozesse nicht nur als Bedrohung zu sehen, sondern als Teil seines Bauens. Wer in dieser Perspektive lebt, gewinnt Freiheit, sich von fragwürdigen Sicherheiten zu lösen und Gottes Licht zuzulassen, im Vertrauen darauf, dass jede Zurechtbringung dem Ziel dient, mehr von seiner Herrlichkeit inmitten seines Volkes aufscheinen zu lassen. Herr Jesus Christus, du Lamm Gottes, danke für die Gewissheit, dass kein Leid, keine Verfolgung und keine Finsternis stärker ist als deine Erlösung und dein kommendes Reich. Du siehst die Deinen, die treu bleiben, auch wenn sie einen hohen Preis zahlen, und du bewahrst sie durch dein Blut vor dem endgültigen Gericht. Vater, du Du heiliger und gerechter Gott, deine Wege sind oft verborgen, doch du handelst niemals willkürlich, sondern immer aus einem reinen und treuen Herzen. Stärke den Glauben dort, wo das Böse übermächtig scheint, und lass die Hoffnung auf deine Wiederkunft und deine volle Gerechtigkeit tief in unseren Herzen verwurzelt sein. Heiliger Geist, präge uns die Ehrfurcht vor Gottes Heiligkeit ein und erfülle uns mit Lobpreis, der auch in bedrängten Zeiten nicht verstummt. Die Aussicht auf deine vollendete Herrlichkeit und das neue Jerusalem tröste und ermutige alle, die müde geworden sind, und erfülle sie neu mit der Freude an dir. Dir sei Ehre in der Gemeinde, in allen Generationen, bis du alles vollendet hast. Amen.